Deutschlandfunk. Der Tag.
Something we talked about. Denmark essentially owns it. We're very good allies with Denmark. We protect Denmark like we protect large portions of the world.
Er klingt wieder ein wenig wie der freundliche Schutzgelderpresser von nebenan.
Grönland kaufen, das ist etwas, worüber wir gesprochen haben. Wissen Sie, Dänemark ist unser Verbündeter. Wir beschützen Dänemark, wie wir andere große Teile der Welt beschützen.
Aber die freundliche Offerte der Schutzmacht kam in Dänemark nicht so gut an und vor allem nicht, dass Trump jetzt auch seinen geplanten Staatsbesuch abgesagt hat. Was steckt aber hinter dem plötzlichen Interesse von Donald Trump an Grönland? Darüber reden wir gleich. Und wir reden über die Frage, ob die Bundeswehr weiter beim Anti-IS-Einsatz mitmachen soll oder nicht. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 21. August 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Das war wieder eine richtige Posse. Donald Trump will den Dänen Grönland abkaufen. Ist ja auch nicht mehr als ein etwas größeres Immobiliengeschäft, sagt der alte Immobilienunternehmer und zurzeit US-Präsident. Und was sagt Dänemark? No way, Grönland ist unsers und bleibt unsers. Punkt. Und Trump sagt, danke für die Auskunft, aber dann brauche ich auch nicht zum längst geplanten Staatsbesuch in wenigen Tagen in Kopenhagen erscheinen und streicht kurzerhand die Reise. Man muss es so sagen, diese ganze Geschichte ist von vorne bis hinten mal wieder ziemlich crazy und sorgt sogar bei den eigentlich sehr USA-freundlichen Dänen dann doch für etwas Verstimmung. Und jetzt könnte man das Ganze ja für eine völlig irre Idee eines Abgedrehten handeln, so nach dem Motto, was könnte ich denn heute mal machen als US-Präsident? Ich hab's! Ich kaufe ein Eiland! Aber das ganze Unterfangen Grönland kaufen hat dann doch immerhin zumindest einen kleinen strategischen Kern. Und um den herauszuschälen, habe ich den Arktis-Experten Tobias Etzold vom Forum Nordeuropäische Politik angerufen und mir die Gemengelage rund um Grönland und die Arktis erklären lassen. Sie haben die Diskussion mitbekommen, beziehungsweise die Posse, anders kann man es ja nicht nennen.
Trump das ist wirklich,
will Grönland kaufen, Dänemark sagt nein, Trump sagt Staatsbesuch ab, hat es so auch noch nicht gegeben. Aber dennoch stellt sich dann natürlich für mich die Frage als erstes, Herr Etzold, warum hat Grönland denn für Trump eigentlich so eine strategische Bedeutung?
Grönland liegt in einer strategisch sehr wichtigen Position in der Arktis. Grönland gehört ja zwar politisch zu Europa, zu einem europäischen Staat, zu Dänemark, geografisch, aber geologisch zu Nordamerika. Und Grönland war schon immer hatte schon immer eine wichtige Bedeutung für die USA, gerade im Kalten Krieg auch, wo die USA eine wichtige Luftwaffenbasis in Grönland unterhalten hat. Und jetzt ist es natürlich interessant aufgrund der Rohstoffe, die auf Grönland oder in Grönland vermutet werden, also auch für die USA.
Also es geht gar nicht so sehr darum, Arktis-Anrainerstaat zu sein, beziehungsweise Zugriff irgendwie auf die Nordwestpassage zu haben, weil Arktis-Anrainerstaat ist man ja eh schon durch Alaska.
Arktis-Anrainerstaat ist man sowieso schon durch Alaska. Man hat natürlich ein also großen Einfluss auf Entwicklungen in der Region. Und ich denke, es geht es aktuell darum, den Einflussbereich auszuweiten und seine Hand eben auf die Ressourcen und so weiter zu bekommen. Und wie gesagt, sicherlich strategische Interessen spielen eine wichtige Rolle dabei. China versucht ja auch als Nicht-Arktis-Anrainer Staat zunehmend Einfluss in der Region auszuüben. Es gibt bereits chinesische Rohstoffprojekte oder von China investierte Rohstoffprojekte in Grönland. Und dem scheinen die USA, das ist eigentlich das Interessante an der ganzen Geschichte, die sich lange Zeit gar nicht so richtig für die Entwicklungen in der Region zu interessieren zu haben schienen und sich eigentlich eher zurückgehalten haben, aber jetzt offensichtlich aufwachen und merken, ja, wir müssen hier offensiver werden, als wir das bisher waren.
Also das Ganze ist tatsächlich wieder ein Teil des großen Zweikampfes, der wahrscheinlich ja das 21. Jahrhundert bestimmen wird zwischen den USA und China.
Möglicherweise scheint es darauf hinauszulaufen oder zumindest deutet einiges darauf hin.
Und es geht vor allen Dingen um Rohstoffe. Das ist die entscheidende Währung jetzt in diesem Punkt.
Es geht um Rohstoffe. Die Reihenfolge ist im Moment vielleicht noch nicht so ganz klar, ob es in erster Linie um Rohstoffe geht oder um die allgemeinstrategischen Interessen oder auch die von Ihnen bereits angesprochenen Seeschifffahrtsrouten, die ja auch einen großen wirtschaftlichen Wert haben können, wenn die Seeschifffahrtswege zwischen Nordamerika und den USA und Asien kürzer werden. Es geht um Macht, es geht um Einfluss und wahrscheinlich schon auch in erster Linie um eben die Rohstoffe, die allerdings im Moment auch noch nicht, oder wo vieles auch noch nicht so ganz klar ist, wann die vor allem zugänglich sein werden. Denn die Bergung der Rohstoffe, die Extrahierung der Rohstoffe ist mit großem Aufwand und großen Kosten verbunden.
Aber die Rohstoffe, die werden erst dann zugänglich, wenn mehr Eis schmilzt, das kann man sagen. Momentan Richtig. Ist das sozusagen noch ein Schatz, der definitiv nicht gehoben werden kann.
Richtig, also vor allem wenn es um das Erdöl und Erdgas geht, das vor den Küsten zum Beispiel Grönlands lagert, da ist es im Moment tatsächlich so, dass selbst Probebohrungen nur unter äußerst großen Anstrengungen und mit hohen Kosten verbunden möglich sind. Aber im großen Umfang sind die im Moment noch kaum zu heben. Also das wird wahrscheinlich erst, wenn überhaupt, in mehreren Jahrzehnten möglich sein. Aber in Grönland selber, also man spricht ja nicht nur, oder es geht ja nicht nur um Öl und Gas, sondern auch um Mineralien, um Erze, um seltene Erden. Und zum Beispiel Eisenerz ist bereits jetzt auf Grönland zumindest an einigen Stellen zugänglich. Aha. Und darauf bauen bereits einige Projekte auf. Aber im großen Umfang, wie viel überhaupt zugänglich sein wird, das muss ich erst noch zeigen.
Ja, das heißt, da ist ein eine Riesendiskrepanz beziehungsweise ein Konflikt zwischen Ökonomie versus Ökologie deutet sich da an, weil eigentlich will ja die Weltgemeinschaft gerade den Klimawandel und damit auch die Eisschmelze so gut es geht begrenzen. Aber andererseits die Anrainerstaaten, das wären die USA, das wären Kanada, das wäre Russland logischerweise, Russland. Norwegen und Dänemark Norwegen. Über Grönland, die fünf, ne? Das waren, die würden möglicherweise, die würden alle möglicherweise profitieren.
Die würden alle wirtschaftlich profitieren, aber zumindest in einigen Ländern ist man sich schon auch durchaus dessen bewusst, dass es da einen Widerspruch oder einen Konflikt gibt zwischen den von Ihnen angesprochenen ökonomischen und ökologischen Interessen. Und gerade Grönland ist, was das betrifft, oder die Bewohner Grönlands sind in diesem Punkt auch sehr gespalten. Also auf der einen Seite hoffen natürlich den Grönländern, denen es wirtschaftlich besonders gut geht, die ja finanziell total am Tropf von Dänemark hängen, auf eigene größere wirtschaftliche Einnahmen jenseits von Fisch. Also das Land lebt im Moment hauptsächlich von Fischverkauf, von Fischexport. Auf der anderen Seite sind sich aber natürlich gerade die Inuit, also die Ureinwohner Grönlands, die aber für einen großen Teil der Bevölkerung der Insel ausmachen, auch davon bewusst, dass eben die wirtschaftlichen Interessen und dann eben auch die internationalen Interessen stark eingreifen werden in ihr kulturelles und ökologisches Lebenssystem. Und von daher gibt es sicherlich auch Widerstand vor Ort, was eben den Abbau im großen Stil von Rohstoffen betrifft.
Wieso ist denn die Gemengelage eigentlich? Sie haben schon gesagt, einige der Staaten sind sich dieser Diskrepanz und diesem Gegensatz bewusst, andere Staaten eher weniger. Ich nehme an, die USA unter Trump, die würde mich jetzt nicht überraschen, wenn die zu den Staaten gehören, die sich diesem Gegensatz eher weniger bewusst sind.
Das würde ich mal auch so vermuten, auch wenn es wahrscheinlich in den USA auch Stimmen gibt, die es anders sehen würden. Aber da gibt es ja durchaus Konflikte, innerstaatliche Konflikte, was die Rohstoffe in Alaska betrifft. Dort wurden auch schon Projekte angeschoben, die dann aber teilweise verhindert wurden. Aber Trump sicherlich, den wird das wahrscheinlich nicht besonders scheren. Ja. Bei Kanada bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, unter der jetzigen Regierung ist auch eine gewisse Vorsicht da. Allerdings werden die sicherlich auch versuchen, wirtschaftlich profitieren zu wollen. Und ebenso ist es zum Beispiel bei Norwegen, die ja auch schon seit vielen Jahren diesen Konflikt haben, zwischen auf der einen Seite ölreiches Land zu sein oder ölreiche nationale Gewässer zu haben, aber auf der anderen Seite eben auch wunderbare Natur und ökologische, sehr sensible Gebiete. Und von daher gibt es auch zum Beispiel in Norwegen gibt es auch innenpolitische Konflikte, was die Behörden von Öl und Gas um die Lofoten rum zum Beispiel betrifft.
Also was ist mit den Russen?
Ich bin nicht wirklich einig.
Wie bitte? Was ist mit den Russen?
Ja, also ich glaube, dass die, dass bei den Russen in allererster Linie die wirtschaftlichen Interessen überwiegen. Allerdings werden denen jetzt natürlich auch aufgezeigt, die Probleme und die Nachteile durch die großen Waldbrände in Sibirien diesen Sommer. Also die sehen jetzt sicherlich auch, dass die Natur da dann teilweise auch ihren Zoll fordert.
Sind eigentlich alle 5 Anrainerstaaten, sitzen die in einem Boot und aller innerstaatlichen Konflikte, um eben diesen Konflikt Ökonomie versus Ökologie und Klimawandel zum Trotz, ziehen die mehr oder weniger an einem Strang? Oder ist das auch innerhalb dieser 5 Staaten sozusagen ein Machtkampf um Interessen? Wer hat die Nase vorn in der Arktis?
Ja. Das ist eigentlich das Interessante an der Arktis und auch an den Entwicklungen der letzten Jahre, dass es sicherlich aufgrund der Rohstoffe und Seefahrtsrouten und natürlich auch dem militärischen Konfliktpotenzial, das sich seit der Ukraine-Krise, seit dem neuen Konflikt zwischen Ost und West sicherlich auch zugenommen hat. Es wird wieder aufgerüstet in der Arktis. Das hat noch nicht ganz das Maß des Kalten Krieges erreicht, aber sicherlich hat Russland aufgerüstet, einige alte Kalte Kriegsbasen in der Arktis wiederbelebt. Und da haben die anderen Länder jetzt teilweise schon nachgezogen, sich durchaus dieser Gewalt, also Machtspirale praktisch bewusst. Aber auf der anderen Seite, und das ist wie gesagt das Interessante, herrscht eigentlich in der Arktis immer noch ein Geist der Kooperation. Also die Länder arbeiten nach wie vor auch und auch ungeachtet der weltweiten Krisen und der weltweiten Spannungen im Arktischen Rat, wo all diese 5 Arktis-Anrainerstaaten plus noch Island, Schweden und Finnland drin sitzen. Und dort wird eigentlich relativ konstruktiv auf funktioneller und technischer Ebene zusammengearbeitet. Und da geht es zum Beispiel da geht es nicht um die großen politischen Fragen, da geht es auch nicht so sehr um die Rohstoffhebung, da geht es dann eher um Umwelt, um Klima. Und das funktioniert aber eigentlich relativ gut. Und man muss auch ein bisschen relativieren, was diesen Run um die Ressourcen betrifft, oder diesen viel zitierten Run um die Ressourcen. Die meisten der bekannten Ressourcen liegen in den exklusiven Wirtschaftszonen der Länder. Ja. Also da ist eigentlich die Verteilung relativ klar, und um diese Ressourcen wird oder darf eigentlich auch keine Konflikte geben.
Gibt es dann tatsächlich noch Streitpunkte, wo man sagt, okay, hier sind wir uns eigentlich, hier war bisher immer Eis, aber das wird irgendwann Gewässer und jetzt sind wir uns gar nicht so sicher, ist das internationales Gewässer oder ist das Hoheitsgebiet von Staat XY?
Ja, das ist natürlich tatsächlich ein Streitpunkt das könnte tatsächlich ein Problem werden. Ich denke, das interessanteste Beispiel in diesem Kontext ist die Zugehörigkeit des Nordpols.
Ja, da haben doch die Russen ihre Fahne drauf getan.
Richtig, allerdings war das keine staatliche Aktion, es war eine kommerzielle Aktion. Allerdings hatte das eine hohe Symbolkraft natürlich. Ja. Aber wichtiger noch ist, dass alle 3 Länder, also Russland, Dänemark und Kanada, bei der Festlandsockelgrenzkommission der Vereinten Nationen Anträge eingereicht haben und die Kommission aufgefordert haben, zu überprüfen, der Meeresboden oder zu welchem eigenen Festlandsockel der Meeresboden, auf dem der Nordpol liegt, gehört.
Ja.
Und daraus werden dann die einzelnen Staaten, je nachdem wie dann die Kommission, also wie die, das ist eine wissenschaftliche Kommission, wie deren Urteil ausgehen wird, werden dann da möglicherweise Ansprüche ableiten daraus.
Okay. Herr Etzold, ein Fass haben Sie ganz am Anfang aufgemacht, das ich gar nicht auf der Agenda hatte, das ich aber jetzt doch nochmal auf jeden Fall ansprechen möchte, und zwar China. Was für eine Rolle spielt China? Warum wollen die da auf einmal mitmischen? Und eine Anschlussfrage wäre direkt, warum haben die USA da Angst? Dänemark ist doch immer noch eher ein Verbündeter der USA als von China. Also China hat doch auch keinen Zugriff auf Grönland.
Ja, das ist richtig. Und vor dem Hintergrund des Letzten, was Sie gerade sagen, ist dieser jetzt sich vielleicht abzeichnende Konflikt oder diese Verstimmung, die ja jetzt offensichtlich da ist zwischen Dänemark und USA, auch eigentlich besonders absurd, weil sie tatsächlich Verbündete sind und eigentlich an einem Strang ziehen sollten. China hat natürlich den nach wie vor einen großen Rohstoffhunger. Also die sind natürlich in erster Linie eben an den Rohstoffen in Grönland und der Arktis interessiert. Und darüber hinaus kommen aber eben ja auch strategische Interessen hinzu. China hat ja seit einigen Jahren diese Road Belt Initiative, die neue Seidenstraße, und die bezieht sich auch auf die Arktis tatsächlich. Also China versucht tatsächlich durch finanzielle Mittel, durch finanzielle Zahlungen, zum Beispiel durch Finanzieren von Hafenanlagen und so weiter, zum Beispiel auch im Norden Finnlands, seinen Einfluss in Europa und der Arktis auszuweiten und zu zeigen, wir sind Europäer, wir haben auch wenn wir kein offizieller Arktis-Anrainer sind, wir haben hier auch was zu melden. Wir haben vor allem die finanziellen Mittel und die Wirtschaftsmacht, um hier in diesem großen Spiel, wo ja tatsächlich viele finanzielle Mittel gefordert sind, weil es eben so unzugänglich nach wie vor ist und so schwer ist, haben wir es mitzuspielen. Und das scheint die USA jetzt tatsächlich durchaus zu beeindrucken. Also es gibt auch vor kurzem erst gab es dieses Beispiel, dass in Grönland ein Flughafen ausgebaut werden soll und chinesische Investoren sich bereit erklärt haben und das auf großen Widerspruch sowohl in Dänemark als auch in den USA getroffen oder gestoßen ist, weil man eben dadurch befürchtet, dass China sich auf diese Art und Weise in Grönland zunehmend einkauft.
Aber noch gibt es Sachen, die man nicht für Geld kaufen kann. Grönland zum Beispiel. Noch halten wir fest. Herr Etzold, vielen Dank für diesen Rundum-Überblick über eine Region, auf die wir sonst nicht so häufig schauen, die Arktis. Danke.
Genau. Sehr gerne.
Auf den ersten Blick ist es die Antrittsreise der neuen Verteidigungsministerin bei den deutschen Truppen im Nahen Osten. Doch eigentlich ist es etwas ganz anderes, eine Werbereise für den störrischen Koalitionspartner, die SPD, die sich bisher weigert, das notwendige Bundestagsmandat für die Anti-IS-Mission zu verlängern. Am 31. Oktober läuft das ja aus. Mit Außenpolitiker Nils Schmidt und Verteidigungsminister und Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller hat Annegret Kramp-Karrenbauer unüblicherweise gleich zwei Sozialdemokraten mitgenommen auf die Reise. Außerdem in der Delegation weitere Befürworter des Einsatzes, die deren Wichtigkeit bezeugen können, wie zum Beispiel die deutsch-jesidische Journalistin und Aktivistin Düsen Tekkal.
Mein Appell an die SPD-Freunde ist im Grunde genommen daran zu sagen, dass Frieden belastbar sein muss, verteidigt sein muss. Friedenspartei hört sich gut an, aber ist nichts als Lack, wenn wir den sozusagen nicht verwerten. Es geht nicht darum, Krieg zu führen, sondern es geht darum, realistische Friedensarbeit zu leisten.
Und einen habe ich noch vergessen, der auch auf der Reise dabei ist, allerdings ganz ohne Auftrag, die SPD zu überzeugen, sondern einfach nur dazu da, für uns zu berichten. Klaus Remme aus dem Hauptstadtstudio. Hallo Klaus.
Hi, grüß dich Philipp, hallo.
Klaus, wir hören viel los bei dir im Hintergrund. Wo erreiche ich dich gerade?
In der Tat, wir sind seit gestern Abend in Erbil. Das ist praktisch die dritte, wenn wir jetzt einfach nur auf die Geografie schauen, die dritte Station ihrer Reise im Norden Iraks, dort wo die Kurden sind, dort wo Deutschland den Kurden hilft. Erst, wir erinnern uns vor einigen Jahren durch die Ausbildung mit Waffen, jetzt unter anderem auch durch Sanitätswesen oder aber bei dem Schutz gegen Explosionen zum Beispiel.
Und wie überzeugend ist die Verteidigungsministerin bisher in ihrem Werben auf dieser Reise um den Koalitionspartner?
Naja, man merkt schon, dass ganz, ganz viel neu ist für Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja? Also du hast ja ein bisschen die Herausforderungen beschrieben. Da ist das Mandat und da ist die SPD ein schwieriger Koalitionspartner in dieser Frage. Und all das kommt natürlich sehr, sehr früh in der Amtszeit. Da geht es jetzt nicht um eine erste Reise, sagen wir mal, wo man auf Tuchfühlung mit den eigenen Soldaten gehen kann und Selfies mit den Soldaten macht, sich wohlfühlt und mal schaut, wie man selbst ankommt. Sondern hier, das hier ist wirklich
harte Politik.
Ein knallharter politischer Poker. Mhm. Genau so ist es. Und es gibt gute Gründe, so meinen die Sozialdemokraten, diesen Einsatz zu beenden. Ganz jenseits der Tatsache, dass man sich vor einem Jahr darauf festgelegt hat und man schwarz auf weiß nachlesen kann im Mandat, dass der Einsatz endet und nicht verlängert wird. Aber, so sagt Annegret Kramp-Karrenbauer, wir müssen umdenken.
Und was sagt sie dann genau? Wie begründet sie das?
Na, sie holt sich, und das hat sie hier wirklich eifrig bekommen, und zwar an jeder Station, eine argumentative Schützenhilfe von Leuten, die es aufgrund ihrer Erfahrung besser wissen müssen als Annegret Kramp-Karrenbauer selbst. Da sind natürlich die Politiker vor Ort, die Jordanier und die Iraker. Da würde ich sagen, das ist noch keine große Überraschung, dass die das gut finden, wenn wir das weiterhin materiell durch Personal auch finanziell unterstützen. Da sind die Militärs, und zwar nicht nur die Deutschen, auch die Internationalen, die sagen, die Bundeswehr leistet hervorragende Arbeit. Und das inhaltliche Argument ist, dass der IS eben, auch wenn er in der Fläche besiegt ist, immer noch eine Bedrohung darstellt, weil er sich eben geändert hat, weil er eine Terrororganisation gewesen ist. Und deshalb könne man nicht einfach nach Hause gehen. Dieser Job, so sagen sie, ist noch nicht erledigt.
Und hat sie damit recht? Haben Sie damit recht? Wie würdest du das beurteilen, wenn du das so... Du wirst ja auch irgendwie umgarnt als Berichterstatter.
Ich bin jetzt das dritte Mal hier in einem Jahr. Ich war das erste Mal mit Ursula von der Leyen hier, dann mit Außenminister Maas im Juni. Auch da ging es schon um die Zukunft des Mandats. Er hat sich damals auf die Sprachregelung unabdingbar geeinigt. Also er war davon überzeugt, dass es Sinn macht, weiterzumachen. Die Koalition, die Bundeswehr rettet hier Leben von Koalitionssoldaten, sagt der britische stellvertretende Oberbefehlshaber. Gutes, starkes Argument. Mhm. Und das andere Argument ist natürlich, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir im Sinne von Deutschland nach Hause gehen? Wir hinterlassen eine Lücke, eine Fähigkeitslücke, die so schnell niemand füllen kann, wird uns gesagt. Aber das andere ist das politische Signal. Wir sind wieder einmal dabei, uns aus internationaler Verantwortung dann zurückzuziehen. Das ist kontraproduktiv mit dem, was die Bundesregierung eigentlich sonst will. Und wenn wir uns die anderen Zankapfel, 2%-Ziel zum Beispiel oder Einsatz an der Straße von Hormuz angucken, immer scheinen wir dann zu den Bremsern zu gehören.
Mhm. Ist es dann tatsächlich so? Leistet die Bundeswehr vor allen Dingen ja mit ihren Tornado-Aufklärern etwas, was andere nicht leisten können?
Also sie leisten zumindest einen gehörigen prozentualen Anteil an diesen Aufklärungsbildern. Es sind mit Blick auf Syrien 100%, mit Blick auf den Irak 50%. Und die Auswertung wird als erstklassig beschrieben. Das sind sicherlich Qualitäten, die man suchen muss. Und Philipp, es gehört ja auch nicht nur die reine militärische Fähigkeit dazu, es gehört eben auch der politische Willen dazu.
Ja. Und ist ja schön, wenn die SPD sagt... Ja. Entschuldigung. Ja? Es ist ja schön, wenn man mal überhaupt was findet, was die Bundeswehr richtig gut kann. Gerade wenn man so diese die vielen Diskussionen über die Fähigkeiten und über die Defizite der Bundeswehr hört. Hier ist ja ganz offensichtlich etwas, wo die Bundeswehr richtig gut ist. Dann sollte man das ja eigentlich auch
ausstellen. Ja, und in der Tat, die Soldaten hören es natürlich gerne, die Verteidigungsministerin hört es auch gerne. Wenn die SPD der ganzen Sache hier zuschaut, übrigens ist es nicht nur so, dass SPD-Abgeordnete hier sind, ich sollte der Vollständigkeit halber vielleicht dazu sagen, Ingo Gedichins von der CDU ist dabei, Canan Bayran von den Grünen ist dabei. Und als sie gestern gesehen hat, wie wir eben in Taci, einem Lager bei Bagdad waren, um zuzuschauen, wie die Bundeswehr irakischen Soldaten beibrachte, eine Holzbank zusammenzubauen, wirklich ganz, ganz grundsätzliche handwerkliche Fähigkeiten, da haben wir uns schon gefragt, also braucht es dazu einen Militäreinsatz? Naja, war symbolisch gemeint, wurde uns dann erklärt. Also, wenn du mich fragst, ich hätte mir anderes Anschauungsmaterial ausgesucht.
Das war jetzt vielleicht möglicherweise dann nicht der glücklichste Punkt. Aber wie sehen es denn zum Beispiel die Grünen? Könnte ja auch eine Koalition der Zukunft sein. Wäre es da eben ähnlich schwierig?
Da wird es noch viel schwieriger. Die Grünen haben dieses Mandat schon vor einem Jahr abgelehnt. Canan Bayran hat für sich gesagt, ich sehe hier überhaupt keinen Plan. Er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass sie nicht zustimmen wird. Und so sieht sie es auch für die Mehrheit der Fraktion. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, es geht jetzt nicht mehr, glaube ich, um eine Verlängerung dieses Mandats. Selbst die Union hat eingesehen, dieses Mandat, das kann nicht verlängert werden. Dazu ist die Festlegung vor einem Jahr zu eindeutig gewesen. Aber könnte es möglicherweise ein Anschlussmandat geben, ein neues, angereichert um Elemente, die die SPD wichtig findet. Also vernetzter Ansatz, zivile Fähigkeiten, Komponenten dazu bringen, die, sagen wir mal, weggehen vom Militärischen, immer ausgehend von der Analyse, dass ein Großteil der militärischen Leistungen erbracht ist. Jetzt muss wieder aufgebaut werden.
Okay, verstehe ich. Also, dass man eben auch verknüpft. Es gab ja immer auch dann dieses Dogma, jeder Dollar bzw. jeder Euro, der für Bundeswehr ausgegeben wird, muss eben auch dann in Aufbauhilfe ausgegeben werden oder in Entwicklungshilfe. Das würde ja zumindest so in diese Richtung mit reinspielen. Aber letztendlich, der Casus Knactus, das ist doch die Aufklärungsmission, oder? Also die Aufklärungsflugzeuge, die über dem ehemaligen IS-Gebiet Bilder schießen.
Mir scheint das nicht eindeutig zu sein. Ja. Also wir haben gestern mit Nils Schmid gesprochen, dem außenpolitischen Sprecher der SPD. Und ich war sehr verwundert, als er sagte, wir haben eigentlich die größeren Probleme mit der Ausbildungsmission. Da sehen wir den Sinn nicht so richtig. Warum müssen wir das machen, wenn wir Fähigkeiten haben zur Aufklärung mit den Tornados, die so einzigartig sind, dann scheine ihm das geringere Problem zu sein. Aber ich will noch was anderes sagen. Ja. Heute Morgen, erster Termin, Annegret Kramp-Karrenbauer in Erbil. Sprach mit jungen Frauen, die jahrelang versklavt und verkauft wurden in den Reihen der Terrororganisation Islamischer Staat. Mhm. Du hast Düzin Tekkal erwähnt, die mitgereist ist, die Gründerin der Organisation Hava Help, die sich um diese Frauen kümmert. Und da ist es so, dass Tekkal sagt, wir brauchen das Militär im Kampf gegen den IS. Da kann es keine zweite Meinung geben. Das ist natürlich problematisch für die SPD, die jetzt nicht nur von rechts sozusagen von der Union unter Druck kommt, sondern auch von Menschenrechtsorganisationen wie Hava Help, diesen Einsatz vorzuführen.
Mhm. Steuert die SPD da auf das nächste Verliererthema zu?
Es scheint mir fast so zu sein, denn selbst wenn dieser Einsatz nicht verlängert wird und dann ein neues Mandat kommt, das neu formuliert wird, umstrukturiert wird, dann zählt am Ende eben doch eine Abstimmung im Bundestag, wo die Mehrheit der SPD-Abgeordneten mit Ja stimmt. Und da wird es nicht lange dauern, bis man sagt, hallo, ihr habt euch, ihr zum Beispiel Rolf Mützenich, der damals Interimsfraktionsvorsitzende, weit aus dem Fenster gelehnt und habt gesagt, es ist Schluss im Oktober. Das noch einmal argumentativ zu gewinnen, scheint mir sehr schwierig.
Und selbst wenn man sagt, okay, wir verändern das Mandat so, dass es auch für die SPD passt. Das war zu grundsätzlich.
Naja, also es wird versucht und wenn die SPD schlau ist, dann wird sie sich wirklich darum kümmern, dass das ein Mandat ist, das auch öffentlich durch sie verteidigt werden kann, indem sie sagt, das sind Elemente, die hatten wir noch nie bei einem Auslandseinsatz. Und das zeigt eben, dass es zwar ein militärisches Ende geben kann, dass aber dann der Schwerpunkt auf anderen Dingen liegt, die ich eben beschrieben habe. Wenn das gelingt, dann glaube ich, kann das immer noch für die SPD gut aussehen. Aber ob das gelingt, der Zeitdruck ist ja relativ groß. Wir wissen ja nicht, die Regierung entscheidet, sondern das Parlament. Drei Lesungen, Mandatsfassung, das Auswärtige Amt ist zuständig dafür. Das Ganze bis zum 31. Oktober. Schau auf den Kalender, dann weißt du, die Zeit rennt.
Klaus, jetzt mal was ganz Persönliches. Nach allem, was du erzählt hast, auch mit dem Ziel, um das es ja geht, den Islamischen Staat da nicht zurückzuschlagen, aber klein zu halten, ja vor allen Dingen auch. Weil ja auch viele Experten eben sagen, wenn wir weggehen, dann kommt der Islamische Staat wieder. Gibt es selbst für einen Pazifisten ernstzunehmende Gründe, sich dem so kategorisch zu sperren, so wie wir es jetzt gerade von den Grünen gehört haben oder eben auch aus vielen Teilen der SPD?
Naja, ich erkenne natürlich das Argument an derjenigen, die sagen, wir können hier nicht einen Auslandseinsatz nach dem anderen anfangen und am Ende wirklich nicht bereit sein und auch nicht wissen, wie wir es eigentlich machen würden, einen solchen Einsatz auch mal zu beenden, einzupacken, nach Hause zu gehen, einen Schlussstrich zu ziehen oder aber andere ranzulassen. Das darf nicht immer als ein Weglaufen interpretiert werden. Ja, richtig. Aber dieses hier scheint mir das falsche Beispiel zu sein. Warum, habe ich erklärt.
Klaus, vielen Dank. Bald hören wir dich wieder in Berlin und dann in perfekter Studioqualität wieder.
Ich hoffe, es war verständlich.
Es war.
Mach's gut.
Mehr als verständlich. Bis bald. Tschüss.
Okay. Tschüss.
Naja, ein paar kleine Haker gab es schon in der Leitung nach Erbil, aber war ja immerhin Irak. Ich fand, man hat's gut verstanden. Wenn Sie darüber hinaus Anmerkungen haben, dann bitte hier hinschreiben, dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, sage Tschüss und bis bald.